ARD.
Valeria?
Ja, Vika?
Sag mal bitte was auf Russisch.
Was denn?
Sag mal bitte sowas wie, hör auf mit dem Schabernack oder hör auf dich so schlecht zu benehmen. Benimm dich mal. Benimm dich mal, Valeria.
Успокойся. Успокойся.
Beruhig dich.
Ты что?
Nee, noch ist was anderes?
Ты что heißt so viel wie...
Was
tust du?
Was?
Перестань, hör auf.
Hör auf, okay, aber hör auf mit was? Womit?
Heißt es перестань с твоим irgendwas?
Hör auf mit deinem... Nee, das ist eigentlich umgangssprachlich.
Nur ein Wort?
Zwei. Nee, drei eigentlich. Drei Wörter.
Иди на...
Das schneiden wir raus. Nein, Spaß, machen wir nicht. Nein, ich gebe dir einen Tipp. Es hat was mit... Also, du kennst ja dieses Spiel, das Kartenspiel, wie heißt das?
Durak.
So, und davon kannst du das theoretisch ableiten. Man sagt das, nee, Duraka.
Не беси дурака?
So ähnlich, не валяй дурака.
Не валяй дурака?
Ja, genau. Also übersetzt auf Deutsch heißt es eigentlich, hör auf, den Durak, also den Dummkopf, zu rollen oder zur Welt
zu rollen. Ach ja, gut, weil er hat gesagt. Ich habe gesagt, Nibisi Duraka ist so viel wie reg den
Durak nicht auf. Genau.
Ja.
Ja, also Nibalai Duraka habe ich voll oft gehört in meiner Kindheit. In meiner Kindheit, aber auch ein bisschen später. Vika Nibalai Duraka, prekrati.
Aber wer ist der Durak in diesem Kontext?
Das ist einfach, es hat nicht weder mit mir was zu tun oder mit der Sache oder mit einer anderen Person, sondern es ist einfach wie ein Sprichwort. Hör auf, den Dummkopf zu wälzen.
Okay, nice. Weißt du, das erinnert mich an den Kommentar, den wir vor kurzem bei TikTok bekommen haben, wieder von unser letztes, sag mal was auf Russisch. Da hat jemand gesagt, ihr könnt ja gar kein Russisch, Fremdschämen pur.
Ja, dann Cry Me a River, sage ich dazu.
Cry Me a River, echt so. Und jetzt mach du doch einen Podcast, wenn du es so
aber
viel besser
eben,
kannst.
Ey. Dann schauen wir mal, wie gut du dich anstellst.
Ha, ja.
So, mit diesem kleinen Rant. Starten wir in diese Folge. Hi Leute, hi, willkommen zu Nette Mädchen, dem Podcast von Das Ding, vom SWR. Schön, dass ihr wieder
Schön,
da seid.
Schön, dass ihr mit dabei seid. Yes.
Ja.
Vika, ich war in Schweden vor kurzem, das weißt du, ich habe dir das erzählt.
Ja.
Ich war in Stockholm, genauer gesagt. Es war wunderschön, die Zimtschnecken waren wahnsinnig lecker. Ich habe gelernt,
ich wusste gar nicht, dass Zimtschnecken aus Stockholm kommen oder was da so.
Die sind
da
auf jeden
da.
Fall. Ja, ich sag dir noch was. Die sind da nicht nur mega gerne überall geil in den Schaufenstern und schmecken so geil juicy einfach, sondern es gibt etwas im Schwedischen, das heißt Fika. Kannst du dir merken, weil du heißt Vika.
Toll.
Fika mit F. Fika heißt, man lässt alles stehen und liegen, unterbricht, was man tut, setzt sich in ein Café mit einem Gebäck, trinkt ein Getränk mit einer Person, die man mag. Das ist cool, oder?
Ja, genau. Wenn du das in Deutschland sagen würdest zu jemandem, der im Café sitzt, Fika, dann weißt du Bescheid, ne?
Das Niveau ist dieses Mal wirklich ganz weit oben bei dieser Folge. Aber ich fand das voll schön. Hallo, diese Geste, du lässt einfach alles stehen und liegen, gehst kurz in den Café, enjoyst mal so deine Zimtschnecke, dein Cappuccino. Geil, oder? Finde ich nice.
Ist das sowas wie, sagt man nicht auch irgendwo da im skandinavischen Bereich, Hygge?
Ja.
Sowas Ähnliches?
Ja, Hygge ist so was Gemütliches sein, so dieses innen gemütlich während außen und so. Also die haben auf jeden Fall diese cozy Kultur, das finde ich ganz geil.
Ja.
Soll jetzt kein Reisebericht werden, aber eine Sache muss ich dir noch erzählen von dieser Reise, denn ich war bei einem Museum und dieser Besuch hat mich nachhaltig so geprägt, dass ich dachte, ey, das muss ich im Podcast mit dir und mit allen Leuten, die zuhören, besprechen.
Okay, let's talk about it. Museen liebe ich, ja.
Genau, habe ich mir auch gedacht. Du bist ja so eine kleine Museumsmaus. Diese Ausstellung, die wir dort gesehen hätten, wenn du da auch gewesen wärst, die hätte dir safe auch gefallen. Also das Museum heißt Fotografiska, ist ein total cooles, modernes Fotografiemuseum, moderne Kunstmuseum. Es ist sehr interaktiv, es gab so ganz coole irgendwie Ausstellungen und so. Und soweit so, ich sag mal, normal. Und dann gehe ich in den zweiten Stock und denke mir so, wieso fühlen sich die Fotos, die ich hier sehe und der Raum und irgendwie die Schrift und die Videos, die hier laufen, wieso fühlt sich das so auf eine komische Art vertraut an? Also so vom Vibe. Zum Beispiel, da war so ein Teppich auf dem Boden, den hätte meine Oma so gehabt. Also so,
ja, so ein russischer. Aber der würde dann auf einer Wand hängen.
Genau, der würde bei uns aber auf der Wand hängen, aber da war er auf dem Boden. Also nicht ganz authentisch, aber trotzdem. Ich war so irgendwie, okay, was ist das für ein Vibe? Dann sehe ich auf einmal so kyrillisches Gekritzel irgendwie. Dann sehe ich auf einmal Fotos, so ist mega geil nachgestellt in so Hollywood-Optik. Aber was man da drin sieht, sind so Sachen, die so osteuropäisch sind. Also russisch vielleicht. Oder ich konnte es zuerst gar nicht so richtig zuordnen.
Ja.
Bis ich dann gesehen habe, okay, wow. Also hier wurde einfach Moskau, aber quasi noch während der Sowjetunion, aber so als Hollywood-Produktion dargestellt, so ein bisschen. Und dann habe ich mir das alles durchgelesen. Im Prinzip ist es das Werk einer jungen Fotografin gewesen. Sie heißt Diana Markosian oder Diana Markosian, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Denn die Ausstellung heißt Santa Barbara. Jetzt erzähle ich ganz kurz was zu der Geschichte. Denn sie war 7, als ihre Familie aus Moskau nach Kalifornien ausgewandert ist. Die haben den Vater zurückgelassen. Und es gab zu dem Zeitpunkt eine Soap Opera. Wie heißt das? Seifenoper quasi.
Seifenoper, ja. Jetzt das, was du quasi.
Auch ja, aber du hast doch auch erzählt, du hast so eine Oper gefeiert, so eine Seife-Oper gefeiert.
Ja, Dicky Angel. Übrigens, Dicky Angel. Muneca Brava auf Argentinisch.
Aha, siehst du? Ja. Und genau sowas gab es damals, kurz nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, das hieß Santa Barbara.
Ja, das kenne ich doch auch. Oh mein Gott, die Schönen, die Reichen, natürlich, das habe ich auch geguckt damals.
Was?
Santa Barbara, natürlich.
Siehst du? Und genau, anscheinend wurde das damals eben gezeigt, ganz viel in der postsowjetischen Region, zumindest in Russland. Und diese Serie hat anscheinend die Fotografin, die Junge, so geprägt, weil sie quasi, das fand ich so spannend, also sie hat quasi in diesem zusammengebrochenen Sowjetunion gelebt und hat sich dann in dieser Serie mega so gefunden. Also sie wollte dann fliehen in diese Serie, wollte Teil von diesem Glamour-Hollywood-Life werden. Und das hat sie so geprägt, dass sie irgendwann als Erwachsene entschieden hat, ich mache eine Ausstellung, die heißt Santa Barbara, wie meine damalige Lieblingsserie. Sie stellt die Migrationsgeschichte ihrer Mutter aus der post-sowjetischen quasi Zeit nach Kalifornien in einer Seifenoper dar. So, vermischt das alles mit der Realität, mit Fiktion, hat professionelle Schauspieler genommen. Sie selbst hat sich als ihre Mutter quasi verkleidet und hat dann ihre Erfahrungen so nachspüren, nachfühlen wollen. Also sie hat quasi Fotos gemacht in Situationen, wie sie im Auto war und das, da hieß dann so Ankunft in Kalifornien oder weiß ich nicht, hier so Brot holen in Moskau noch irgendwie da und da. Also das war so
aber
spannend.
Alles glamourös und eher reich so, oder
genau,
also dargestellt?
So eine Mischung, also es war nicht wirklich glamourös, aber es war in Amerika. Also es war aber halt so Hochglanz produziert. Also es sah so aus, als hätte es so eine Serie sein können. Und ich war so voll verwirrt. Ich habe voll lang gebraucht, um zu checken, ob es echt ist oder nicht. Und erst als ich dann gelesen habe, die Geschichte, habe ich gecheckt, ah okay, das ist bewusst so gespielt. So dieses, sie nimmt echte Elemente, nimmt fiktive Elemente, macht daraus was ganz Neues und erzählt so die Geschichte ihrer Mutter, ihrer Familie auf so eine Hollywood-Art und Weise nach.
So. Spannend, noch nie sowas gehört.
Mega cool. Und ich habe mir dann so gedacht, wow, ey, wieso nimmt mich das gerade so mit? Also, wieso berührt mich das gerade so? Ne? Obwohl, also klar, so ich kenne das ja eigentlich theoretisch, vielleicht auch von meiner Mom, vielleicht deswegen. Und dann habe ich gemerkt, ach so, ja, weil ich sowas noch nie gesehen habe. Also, ich habe quasi noch nie so eine Geschichte, die meiner so ähnlich ist oder die von meiner Mama so ähnlich ist, auf so einer, in so einer Optik, in so einer Hollywood-inszenierten Serie, fotografischen Ausstellung, auf so großen Bildschirmen gesehen.
Ja,
weißt du?
Stimmt. Weil immer, wenn man eben Geschichten hört über Migration, über Flucht, über Fluchtursachen, über russischsprachige Menschen oder Leute aus der Sowjetunion, über Russlanddeutsche, die eben fliehen mussten, dann hört man ja immer eben diese eine natürlich tragische Geschichte, das Verlassen der Heimat, die ersten Diskriminierungserfahrungen, wenn man nach Deutschland kommt. Es hat immer so eine super krasse Schwere, wenn man diese Geschichten hört. Und das war so ein Kontrastprogramm, oder?
Ja, also es war halt das. So, es war halt quasi natürlich auch irgendwie eine Form von, ey, sie zeigen auch so die Ups und Downs und vor allen Dingen die Downs und wie schwer es war. Aber ich habe mir dann so gedacht, ich habe das halt einfach noch nie so erzählt gesehen. Ich kenne keinen Film, keine Netflix-Serie, keine ARD-Produktion, nichts, was quasi das so gezeigt hat bisher. Mhm. Das war das erste Mal, dass ich das so gesehen habe. Und ich fand das irgendwie cool, das so zu sehen. Und also ganz ehrlich, vielleicht habe ich irgendwas ganz Krasses verpasst. Also wenn es irgendwo eine Serie gibt,
aber
eine
auch
coole.
Sowas noch nie gesehen.
Oder einen Film, wo Russen halt nicht die Bösen sind oder russischsprachige Menschen nicht so stereotyp, klischeebehaftet, böse, keine Ahnung, billig, whatever. Wir haben es ja alle schon ein bisschen so besprochen, dargestellt werden. Schickt uns das bitte zu.
Bitte,
aber ich habe mir
ja.
dann so gedacht, so, ich habe noch nie sowas gesehen, was mich so repräsentiert oder abgeholt hat, quasi wie das in dem Moment.
Ach, voll schön.
Und, genau. Und bevor ich jetzt aber erzähle, wie es bei mir war, will ich deswegen zu der Frage der Woche kommen und sie an dich stellen.
Mhm.
Ja, weil ich dachte, ey, was waren eigentlich deine Vorbilder in den Medien oder hast du dich auch in so irgendwie wie sie, ne? Du hast ja schon erzählt, diese Seifenoper, da hast du dich geflüchtet, aber Hollywood, YouTube, Fernsehen, Magazine, egal, wer oder was, hat dich irgendwie, als du aufgewachsen bist, vielleicht repräsentiert, erreicht, was mit dir gemacht? So, gibt
ja.
es da irgendwen oder irgendwas?
Also das mit den Vorbildern ist echt so eine schwierige Sache bei mir. Ich habe ja erst mit 11 Jahren angefangen, wirklich deutsche Medien zu konsumieren, weil ich davor in Russland war. Davor war mein Vorbild meine Cousine, die in meinen Augen irgendwie alles hatte. So, die hatte interessante Hobbys, konnte mega gut singen, war wie so eine Art die große Schwester für mich. Und ich habe die aber nur einmal im Jahr gesehen. Also irgendwie habe ich mir da was eingebildet, dass sie meine große Schwester ist. Ich weiß auch nicht.
Oh.
Ja, jedenfalls, du hast es ja gerade angesprochen, Dicky Angel, Monica Brava. Die Serie habe ich immer angeguckt, wenn meine Mama nicht zu Hause war. Ich war halt auch ein Kind, ne, keine Ahnung, Seifenoper. Ich weiß nicht, ob man unbedingt jetzt mit 8 Jahren so eine Seifenoper gucken sollte, aber jedenfalls, ja, habe ich aber die Hauptdarstellerin, Natalia Oreiro heißt sie, sehr gefeiert. Ich würde jetzt nicht sagen, sie war mein Vorbild, aber ich fand sie einfach super cool, wie die Rolle auch da, was sie für eine Rolle gespielt hat in dieser Serie, weil sie war eben, ja, ein Hausmädchen, das sich dann irgendwie in einen Kerl verliebt in dieser reichen Familie, aber die hat eben eine junge Frau gespielt, die anders war irgendwie als andere. Der hat zum Beispiel Fußball gespielt voll gerne und die hat sich auch nicht unbedingt immer so sichtbar feminin gekleidet. Also die hatte auch mal eine Käppi an, Sneaker, so dreckige Jogginghosen und so und hat da so ein bisschen, ne, einfach gezeigt, dass sie eben ja anders tickt als andere und trotzdem akzeptiert werden will, war super stark und so. Und ich fand einfach die Rolle richtig cool und habe die gefeiert und habe die dann deswegen auch in Deutschland weitergeguckt bei YouTube. Aber danach habe ich auch eine Weile gebraucht, bis ich so eine Connection aufgebaut habe zum deutschen
du auch die Sprache gelernt hast
Fernsehen,
so
genau.
Bis du dann auch Bock hattest, das so zu sehen auf Deutsch.
Ja,
auch,
und
ne?
erstmal zu checken, wer sind eigentlich so bekannte Persönlichkeiten und welche Serien und Kanäle laufen gerade hier. Also es ist ja alles erstmal so ein, irgendwie
weiß
bin ich noch mit einem Bein in Russland so gefühlt.
Ja,
vom
und
Kopf.
Das macht voll Sinn. Das
und mit einem anderen
Sinn,
hier.
Ja, weil immer, wenn wir in einer Gruppe unterwegs sind und wir reden alle über irgendwelche Kindersendungen
oh,
oder
ja.
Serien, sagst du immer nur so, was ist das?
Oh ja.
Weil du
ich
sie nie gesehen
die,
hast.
Ich kenne weder Benjamin Blümchen noch sonst was. Ich habe aber ganz am Anfang wirklich, wir hatten so einen kleinen ranzigen, grauen Röhrenfernseher zu Hause stehen. Und da haben wir eigentlich sehr oft verschiedene Shows geguckt. Und die Shows war zum Beispiel DSDS. Und da DSDS, genau, wer war da mal die Moderatorin? Ich glaube, Nazan Eckes hat das auch mal moderiert. Und die fand ich richtig,
ja,
richtig cool. Let's Dance hat sie auch moderiert. Sehr, sehr lange. Da habe ich Nazan Eckes zum Beispiel. Ich fand die so cool. Also irgendwann, als ich dann angefangen habe, auch zu moderieren, hat mir irgendein Typ, also irgendein, weiß ich nicht, wer das war, ein Verantwortlicher von einem Sendeprogramm, mir die Frage gestellt, ja, wenn du ein Vorbild hast in der Moderation, orientier dich an ihr, schau, wie sie moderiert. Du kannst ja auch gerne was abgucken, also nach Motto ihre Intonation, irgendwie ihre Mimik und Gestik und wenn dir was davon gefällt, dann übernimm das gerne auch in deine Moderation und die habe ich quasi als Vorbild damals genommen für mich Und ansonsten habe ich halt auch sehr viel Viva gesuchtet und MTV und die ganzen Shows, ich ne? Auch, Musikshows auch. Einfach. Ich saß da teilweise stundenlang, um Top 100 hier zu gucken.
Ja, ja, ich auch. Oh mein Gott.
Ja, das war richtig geil.
Auf Platz 1, ich weiß noch einmal, es war, glaube ich, so das erste Mal, dass ich mich bewusst erinnere, dass so diese Viva Top 100 gelaufen ist. Und irgendwie hat sich dann auf einmal, meine Brüder haben sich versammelt vom Fernseher, meine Mutter hat sich versammelt, wir waren alle voll investiert. Was ist auf Platz 1? Wer ist auf Platz 1? Und ich weiß doch ganz genau, es war DJ Ötzi auf einmal auf Platz 1 und wir waren alle voll enttäuscht.
Weiß ich gar nicht mehr.
Das ist schon sehr lang her.
Ja, es ist echt sehr lange her. Aber ja, irgendwie haben mich diese Shows auf jeden Fall auch super geprägt, obwohl ich es damals noch gar nicht gecheckt habe. Also es war ja für mich einfach nur als rein Konsumentin gucken, vom Fernsehen glotzen so ein bisschen, ne? Und einfach alles feiern, war so ein bisschen glamourös und Stars. Weil wir haben, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass wir halt wirklich nicht in sehr, also in ziemlich armen Verhältnissen gelebt haben. Und dass ich vielleicht einfach diese andere Welt, die Welt der Stars, die Welt des Glanz und Glamours einfach extrem damals cool fand und mich da
romantisiert hast,
wohlgefühlt so. Habe, genau.
Oh, ich auch. Oh mein Gott.
Ich wollte jetzt, vielleicht ein bisschen, es war vielleicht so ein kleiner Rückzugsort.
Same. Oh mein Gott, ja. Ich habe auch so viel, jetzt wo du das sagst, macht es so ein bisschen Klick, weil ich habe mich da auch mega krass mit beschäftigt. Auch mit den ganzen so, diese ganzen MTV-Crips-Sachen, wo so die Reichen gezeigt haben, wie sie gelebt haben und so. Diese ganzen Gossip-Sachen über so Bands und Stars von Britney Spears über Destiny's Child. Ja. Ich habe das so geliebt und ich war immer so, ey, irgendwann lebe ich auch in Sarah Connor und
Mark oder Sarah Mark in Love in ihrem Haus.
Oh Gott, ja. Gab es nicht irgendwann Gülcans Traumhochzeit auch?
Ja, oh mein Gott, mit dem Kamps hier Gründer.
Ach ja, stimmt. Und es gab auch diese eine Sendung, ich weiß nicht, ob du die kennst, die war so angehaucht an diese amerikanische, das war so Paris Hilton und Nicole Richie, die sind so von so City auf so Bauernhöfe gegangen. Und das gab es in deutscher Version mit Colleen Ullmann Fernandes oder damals Colleen Fernandes und Gülcan quasi, diese zwei Moderatorinnen.
Habe ich, glaube ich, seltener geguckt, aber ja, erinnere ich mich dran.
Genau. Aber ja, ey, genau, witzigerweise, dass du auch Moderatorin sagst, war bei mir super ähnlich. Also es gab bei mir auf jeden Fall auch so ein paar Moderatorinnen, von denen ich jetzt weiß, ey, ich habe die alle so gern irgendwie geguckt. Es war Colleen Fernandes, es war Gülcan, es war Nina Mogadam bei Togo TV, glaube ich, hieß es. Es war der Kinder,
super RTL,
so ein Kindersender. Und ich fand die immer so cool, die war immer total lieb und irgendwie sympathisch und so.
Ich mochte mein Bruder auch hat sie auf irgendeiner Veranstaltung live getroffen, hat er mir erzählt und hat sie auch super gefeiert. Ja, geil. Also die hat irgendwie für Kids immer so Veranstaltungen gemacht überall in der Stadt. Die war auch irgendwo in der Nähe von uns.
Ach, witzig. Ja. Ach Mann, und es war so immer mein Traum, weil ich dachte, oh Mann, die hat so eine Show und es ist so cool und keine Ahnung was. Und dann habe ich Nela Lee verfolgt, die ja dann von, ich glaube, Viva zu TAF gegangen ist. Die fand ich auch cool, die hat dann später irgendwann YouTube gemacht. Das fand ich cool. Und dann natürlich Paulina Rojinski als Sidekick von Joko und Klaas. Die fand ich dann irgendwann total cool, weil ich dachte, die kommt sogar aus Sankt Petersburg.
Ja.
Sie redet sogar als erste Person über so russische Sachen. Nicht immer, muss ich jetzt rückblickend sagen, auf eine coole Art. Das war auch schon manchmal sehr so, Russen saufen, sie kann saufen und so weiter. Wodka-Witze und so. Aber für mich war das so besser als nichts, weißt du? Also ich habe das gesehen und dachte mir so, oh cool, so da ist eine, die hat sogar auch damals, weiß ich noch, rhythmische Sportgymnastik gemacht. Sie war richtig gut in rhythmischer Sportgymnastik in Russland und ich war so, oh, ich mache auch rhythmische Sportgymnastik, ich komme auch aus St. Petersburg. Es war so eine Identifikationsperson für mich. Und ich weiß noch, ich habe damals mega krass wissen wollen, so wie hat sie das geschafft und was macht sie eigentlich jeden Tag? Ich wollte unbedingt wissen, wie strukturiert sie ihren Tag? Es war aber ja noch vor so Instagram und so, das heißt, du wusstest nicht, wo ist sie, was macht sie und so. Und ich weiß noch, wie ich gegoogelt habe und dann auf so einen Blog gestoßen bin und so voll unzufrieden war, weil man da nichts sieht außer Werbung und so. Also ja, es war für mich dann schon auch irgendwie so ganz, ganz wichtig zu sehen, so was machen die so und wie haben die es geschafft, da hinzukommen.
Ja, damals, als ich das noch alles geguckt habe, da hatte ich noch diese Medien, also wirklich Fernsehen, Radio, Moderatorinnen, Moderatoren, gar nicht so im Blick im Sinne von, ach, ich möchte das auch mal irgendwann werden oder ich möchte das irgendwie machen, sondern es war eher das Gegenteil, weil wenn jemand aus einer russischen Familie kommt und dann das Wort Medien fällt, ist es halt auch schon wieder schwierig, ist ja so eine Sache, mit Vorsicht zu genießen, ja. Da darf man niemandem trauen und so, Politik und so, geht uns alle nichts an. Es ist ja, da verschwimmt ja oft so die Wahrnehmung. Man verknüpft ja dann plötzlich Stars mit Journalismus und Politik zusammen, sagt, alles ist Medien und so. Solche Kommentare hat man immer wieder gehört, deswegen habe ich mich da auch nie so richtig für interessiert, beziehungsweise es war so weit weg von mir, also wirklich richtig weit weg. Und vielleicht lag es aber auch tatsächlich daran, so wie du sagst, also du nennst jetzt Paulina Rojinski, die einzige jetzt in deinen Augen war, die einen russischen Background hatte, die du so wahrgenommen hast. Bei mir war es halt auch wahrscheinlich ähnlich. Ich muss das jetzt so rückblickend betrachtet sehen, weil damals habe ich nicht drüber nachgedacht. Aber es gab einfach keine Moderatorinnen und Moderatoren, die eine ähnliche Geschichte mitbringen wie ich. Also jemand, der aus Russland nach Deutschland kommt, eine Sprache irgendwie neu lernt und erstmal vielleicht in ärmeren Verhältnissen aufwächst und dann diese Geschichte auch im Fernsehen zum Beispiel erzählt, also dass man
genau, es war halt darüber spricht. Keiner so offen damit umgegangen und es ist ja bis heute, würde ich sagen, so, klar, jetzt ist es natürlich ein bisschen anders und es gibt jetzt viel mehr Leute, die auch stolz sind, woher sie kommen oder auch sagen, ey, so, keine Ahnung, ich habe es geschafft, aus diesen Verhältnissen rauszukommen und so, aber fühle ich sehr auf jeden Fall, aber für mich habe ich dann auch gedacht, rückblickend, diese ganzen Moderatorinnen, witzig, ne, wie dass alles Menschen sind, die mich irgendwie abgeholt haben und niemand, also alle von denen haben in irgendeiner Form einen Migrationshintergrund oder Eltern, die irgendwie woanders herkommen oder einen Namen, der nicht ganz deutsch klingt oder sie sahen halt auch vielleicht auch einfach nicht so aus wie so eine Sonja Zietlow, das ist ja auch so eine Moderatorin, blond, keine Ahnung, deutsch, von so einer Talkshow Urgestein damals gewesen.
Das Urgestein im deutschen Fernsehen.
Die kannte ich immer und ich war immer so, weiß ich nicht, okay, keine Ahnung, hat mich nicht so interessiert, aber die anderen fand ich halt so cool. Die waren so meine Identifikationspersonen so und jetzt rückblickend merke ich erst, wie wichtig das war. Also, wenn das alles Menschen gewesen wären, die ganz anders ausgeschaut hätten oder auch ganz anders gehießen hätten oder so, auch wenn es halt, wenn sie auch nichts dafür können, dass sie so sind, wie sie sind, so, weiß ich nicht, ob ich im Endeffekt hier so gelandet wäre in den Medien, weil die mir das schon auch so ein bisschen, bei uns war es nämlich gar nicht so. Meine Mom war nie den Medien gegenüber skeptisch oder so. Ich glaube, sie hatte auch nicht unbedingt den Durchblick, wie das in Deutschland ausschaut. Sie hat immer mir sowas gezeigt und war so, schau mal, das könntest du auch. Wenn die das kann, kannst du das auch. Und das war für mich so, okay, cool, ich versuch's so.
Keine Ahnung, und wahrscheinlich hätte ich mich auch viel früher für Moderation interessiert, weil ich hatte, wir hatten schon mal darüber gesprochen, wir hatten beide anscheinend den Drang, immer irgendwie auf der Bühne zu stehen oder irgendwas zu machen, wo wir performen können, egal was es irgendwie ist am Anfang. Ich hätte mich bestimmt schon früher für einen Job im Radio oder so oder im Fernsehen interessiert. Hätte ich Menschen mit zum Beispiel post-sowjetischem Background gesehen oder hätte Stories gesehen über Menschen, die zum Beispiel als jüdische Kontingentflüchtlinge aus der Ukraine oder aus Deutschland, aus Russland nach Deutschland gekommen sind, weil man fühlt sich natürlich auch gehört, wenn man solche Stories hört. Also nicht nur Moderatorinnen und Moderatoren, sondern im Gegenteil auch irgendwie Expertengespräche, Protagonistinnen, die auftauchen. Und da hätte ich wahrscheinlich gedacht, ach cool, die ist ja genauso wie ich, die... Weiß ich nicht, die spricht vielleicht jetzt auch mit einem Akzent, aber die hat's geschafft. Wie cool, ich will das auch machen. Sowas habe ich ja nie gesehen, sowas gab's nie.
Ja, bei mir, ich finde schon, dass es das gab, aber dann, man musste danach suchen. Ich habe zum Beispiel die Außenseiter auf YouTube geguckt. Kennst du die?
Nein.
Oh, okay, ich bin gespannt,
jetzt auf den Kopf von dir. Ich
finde das so krass. Die haben auch meine Kindheit und ich glaube auch meine Karriereplanung extrem beeinflusst mit dem, was sie gemacht haben. Die waren erfolgreich auf YouTube, bevor YouTube kommerziell war, sage ich jetzt mal. Mhm. Die waren der Shit. Sie waren der Shit. Jeder kannte die Außenseiter.
Ich kannte sie nicht.
Alle außer dir kannten die Außenseiter. Sagen wir es so. Also die heißen Sascha und Dima. Kozlowski, also sie waren, ich dachte immer Kozlowski-Brüder, habe dann aber jetzt herausgefunden, sie waren anscheinend eigentlich Cousins, aber vielleicht war das besser zu verkaufen, dass sie Brüder waren. Ich dachte immer, sie kommen aus Russland, weil sie natürlich auch mit so einem russischen Akzent geredet haben, mit so einem richtig, richtig so hörbaren. Also man, es war sofort klar, okay, die kommen aus Russland und sie haben es natürlich extrem krass thematisiert. Ich habe jetzt aber mal geguckt, so sie sind in Kasachstan geboren, also damals aber Sowjetunion, sind dann aber nach Russland gezogen und dann erst irgendwann nach Deutschland. Hat man natürlich damals auch so null irgendwie so richtig hinterfragt, ne? Also damals hatte ich auch nicht mal eine Ahnung, was eine Sowjetunion überhaupt ist. Deswegen Aber sie haben sehr, sehr krasse so Sketche gemacht. Ich muss auch sagen, rückblickend nicht so gut gealtert. Wahnsinnig klischeehaft. Sie hatten teilweise dann auch eine so Sidekick, die hieß Sexy Julia. Also du kannst dir vorstellen, wie die aussah. Mhm. War natürlich auch so die typische Russin, blond, keine Ahnung, ständig Brüste auf dem Thumbnail, die man gesehen hat zum Klicken. Und ging auch immer um Sex und keine Ahnung was. Also es war echt immer so ein bisschen, hm. Mhm. Aber nichtsdestotrotz haben die irgendwie so... Das erste Mal, die waren halt wahnsinnig erfolgreich, ne? Und die haben halt wirklich so mit diesem russischen Akzent geredet und haben halt auch irgendwie so diese Sketche gemacht mit so Sachen, wo ich dachte, geil, so kenne ich. Ich kenne das so auf eine Art oder ich kenne diese Witze oder keine Ahnung was. Es war so für mich eine krasse Repräsentation, auch wenn sie nicht die perfekte war, aber es war halt eine. Und ich glaube, in so einem Moment nimmst du halt alles, was geht. So. Also ich habe zumindest das einfach genommen. Und die haben mir schon auch gezeigt, aber ich dachte so, die haben mich an meine Brüder ein bisschen erinnert, weil die so miteinander rumgealbert haben. Sie waren aber auch wahnsinnig kreativ manchmal. Sie haben irgendwelche so Playback-Sachen, wie damals war halt YouTube noch ein bisschen wild und ein bisschen amateurhaft und so. Und die haben halt auch, also wenn man sich das heute anschaut, das ist schon einfach sehr witzig. So, die machen auch nichts mehr so zusammen und auch nichts mehr aktiv, soweit ich weiß. Zumindest nicht auf dem Level. Und ja, das war auf jeden Fall für mich auch so ein großer Punkt, weil ich dann auch so Bock hatte, Videos zu filmen und ich habe dann Reisevlogs gemacht und irgendwie war ich dann so, habe ich dann auch, glaube ich, einen YouTube-Kanal mit einer besten Freundin damals gemacht, wo wir auch so gelipsynkt haben. Also ich glaube, durch die habe ich erst gesagt oder mir auch gedacht, es muss gar nicht unbedingt klassisches Fernsehen sein, sondern halt YouTube ist auch cool und Videos machen ist cool und auch das finde ich jetzt so rückblickend. Ich wette, sie haben viel dazu beigetragen, dass ich im Endeffekt da schon auch irgendwie Bock drauf hatte, mich zumindest mal auszuprobieren in dem Bereich.
Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt gar keine YouTube-Formate gesehen habe früher. Wirklich gar nicht. Also ich habe wirklich Sendungen auf unserem Fernsehen geguckt. Das Einzige, was ich auf meinem Rechner gemacht habe, war ICQ und MSN und diese ganzen Messenger. Ja, also einfach mit Leuten schreiben, chatten, whatever, mit meinen Freunden. Das ist so das Einzige und irgendwie für Schule-Sachen. Aber ich habe auch immer gedacht, ich weiß nicht, aber auch nicht, ob das an so meinen Eltern liegt, weil beide so klassische Pianisten und so. Und ich habe irgendwie früher immer gedacht, wenn Russen und Russen im Fernsehen gezeigt werden, dann können die entweder nur Eiskunst laufen und klassische Musik richtig gut. Aber das ist ja so High-Class-Hobby, das kam für mich auch nicht in Frage. Ja. Aber dass eine russische Person irgendwie vor der Kamera steht, dass ihr zugehört wird und dass ihr vertraut wird, zu ihr vielleicht aufgeschaut wird, das konnte ich mir nie vorstellen.
Ja, witzigerweise, eine Person, die ich so mega irgendwie im Primetime dann so gesehen habe, bei der ich dann aber erst später herausgefunden habe, dass sie auch so ein bisschen einen Bezugspunkt hat, ist ja Stefanie Giesinger.
Aber das kam ja erst viel später.
Genau, kam sehr viel später und sie hat es auch nicht mega krass zum Thema gemacht. Ich glaube, ich habe irgendwann einfach so, die haben dann bei ihren Eltern gefilmt und ich war so, die Eltern klingen so, als würden die irgendwie Russisch sprechen.
Ja, und Russlanddeutsche.
Russlanddeutsche, die aus Sibirien nach Deutschland eingewandert sind. Aber ja, ne, wir würden ja gerne mal mit ihr sprechen, liebe Stefanie Giesinger, wenn du das hörst. Melde dich bei uns. Das wäre bestimmt spannend zu hören. Ja. So. Aber ja, daran merkt man halt auch einfach, wie manchmal vielleicht auch wichtig das gewesen wäre oder auch ist oder so. In manchen Fällen gab es das ja auch bei mir, bei dir jetzt anscheinend weniger, dass da jemand da ist, zu dem man gucken kann. Ich habe jetzt auch zum Beispiel neulich den Film Triangle of Sadness gesehen. Das ist ja so ein Film, der gerade auch nicht offiziell oder ich glaube nicht umsonst zu streamen ist, aber ja ganz viel gute Kritik bekommt und so. Der ist ein bisschen weird, bisschen langatmig, bisschen eklig, aber auch sehr gut. Aber auch da ist natürlich, da geht es um reiche Menschen so ein bisschen, ich spoiler jetzt mal nicht, aber ein reicher Mensch, kann man sich vorstellen, ist natürlich wieder einer, der irgendwie aus Russland ist und der ist halt mal wieder der typische, säuft zu viel, philosophiert irgendwas über den Kommunismus, wird halt schon wieder nicht auf eine coole Art und Weise gezeigt. Ich meine, wir wissen alle, diese Filme, Serien, die kommen, wobei, ich weiß nicht, ich glaube, das sogar nicht mal unbedingt. Ich wollte gerade sagen, dass die eigentlich immer so aus Amerika kommen und dass die natürlich immer so ein bisschen dieses Klischeebild haben von russischen Menschen. Und ja, man muss auch leider sagen, dass der Angriffskrieg in der Ukraine jetzt nicht unbedingt dazu beiträgt, dass dieses Stereotyp gebrochen wird, sondern irgendwie habe ich das Gefühl, das wird uns noch eine Weile begleiten. Aber es muss ja nicht mal eine russische Person sein auf so einem Bildschirm. Es kann ja auch, was auch immer, alles. Russlanddeutsche, ukrainische Menschen, kasachische Menschen, also polnische, Osteuropäer. Also irgendwas, was quasi so ein bisschen differenzierter zeigt, so, was ist die Person, vielleicht weißt du, so eine coole, junge Netflix-Serie oder ARD-Mediathek-Serie oder weiß ich nicht, welcher Streaming-Dienst-Serie von einer jungen Frau in unserem Alter, die so einen Background hat, die irgendwie gerade mit so ein paar Sachen zurechtkommen muss oder so.
Leute, wenn ihr noch Schauspielerin braucht, hey, genau, wir sind
call
da.
Us. Call
wir
us.
Können sogar nach wahrer Begebenheit was tun mit euch.
Ruft uns an, wir sind dabei auf jeden Fall.
Hör
so. Wir, ach Mann, euch, das
wir
schön.
Haben so einige Geschichten auf Lager. Ihr könnt ja, liebe Produktionsfirma, ihr könnt unseren ganzen Podcast gerne anhören und davon irgendwas nehmen und dann können wir mal drüber sprechen.
Ich finde, ich liebe sowas zu sehen. Ich schaue mir super gerne sehr viele Serien und Filme an und ich liebe es, junge Menschen zu sehen, die irgendwie so strugglen mit ihrem Leben, sich selbst verwirklichen, irgendwelche Dramas haben, keine Ahnung was so. Und man sieht auch immer mehr unterschiedliche Lebensrealitäten. Man sieht immer mehr vielleicht auch Geschichten. Never Have I Ever ist eine coole Netflix-Serie mit so einer jungen Inderin in der Hauptfigur. Dann haben wir jetzt dieses zum Beispiel Beef ist gerade eine Netflix-Serie, da geht es ganz viel um asiatische Einwanderungsgeschichte und auch das Trauma, was man durch seine Eltern, auch eine super geile Serie so, und wie das sich so ein bisschen irgendwie auch, wie das, was es für dich für einen Einfluss haben kann und so, das möchte ich sehen, aber halt mit osteuropäischer Geschichte,
eben.
Das wäre schön.
Das wäre richtig schön. Wir warten auf jeden Fall drauf, bis es soweit ist.
Ja, so. Und jetzt würde ich sagen, weil wir gerade so schön im Thema sind und weil das mega gut dazu passt, gehen wir mal rüber in Jetzt-Talk.
Jetzt-Talk!
Jetzt-Talk, weil Diversität in Medien, wir bleiben einfach mal beim Thema, habe ich das Gefühl, immer mal wieder, zumindest bei den ganzen Feeds und Sachen, die ich abonniert habe, heiß diskutiert. Mal mehr, mal weniger.
Absolut, absolut. Weil genau, also wahrscheinlich so steuern auch alle. Es gibt ja im Mai den Internationalen Tag der Diversität. Und ich glaube, da bereiten sich gerade alle darauf vor. Wusstest du, ne? Weiß
alle,
jeder.
Alle.
Ist so ein Feiertag.
Ganz alle. Meine Mutter auch. Die
kannst
bereitet sich auf den Diversitätstag vor. Meine Brüder, die haben das alle im Kalender stehen.
Siehste?
Nein, natürlich
wusste
nicht.
Wusste ich doch. Vor allem, guck mal, was ich nicht wusste, ist, dass Vielfalt, also Diversität auf Russisch, Rasna Abrasie heißt.
Rasna Abrasie.
Ein
siehste?
Wort, das man auf Russisch nie verwendet.
Habe ich noch nie gehört in meinem ganzen Leben.
Siehst du? Also klar, Rasna Abrasie haben wir schon mal gehört, aber Rasna Abrasie, dass das irgendwie so häufig verwendet wird, wie jetzt zum Beispiel in Deutschland, was ja ein positives Signal ist, ist leider nicht in Russland.
Leider nicht. Ja. Eine Sache, die ich gleich mal im Jetzt-Talk noch droppen möchte, die ich euch auf jeden Fall auch verlinken möchte, weil wir gerade über so diese Darstellung in den Medien gesehen haben. Bei Ostklick gab es im Jahr 2021, im Dezember, das habe ich mir damals schon gespeichert, weil ich das spannend fand, mal so ein Post, das hat auf so ein Interview quasi geteased, das war so ein Zitat und da steht Alex, der Name wurde geändert, ist aber der Redaktion bekannt, ist 21 Jahre alt und der hat bei Ostklick, die haben wir schon öfter jetzt auch im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg in der Ukraine erwähnt, gesagt, ich würde mir wünschen, mehr aufgeschlossene, queere Russlanddeutsche in den Medien zu sehen. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, ne? Also, wenn wir jetzt gerade über Rasna Abrasie, oder wie hast du es gesagt?
Rasna Abrasie.
Wenn wir gerade darüber reden, da zählt natürlich nicht nur Migrationshintergrund mit rein, sondern auch zum Beispiel sexuelle Identität, Behinderung, Geschlecht, Religionszugehörigkeit, Weltanschauung und. Also da zählt ganz, ganz viel mehr mit rein und es kann ja auch zusammenfließen. Also du kannst ja mehrere Sachen haben davon oder in dir vereinen, sage ich jetzt mal. Und je mehr du in dir vereinst, desto schwieriger wird es sein, da irgendwas zu finden in den Medien, was dich gut repräsentiert, deine Lebensrealität repräsentiert oder abholt. Und man kann das vor der Kamera beobachten, aber jetzt, ich wollte nur sagen, wir verlinken euch auf jeden Fall den Artikel, wo zwei Menschen mit russlanddeutscher Identität, soweit ich das verstehen konnte, mit aber auch LGBTQ-Plus-Zugehörigkeit darüber geredet haben. Das verlinken wir euch in der, ich sage mal Infobox, das ist aber YouTube. Ich habe das letzte Mal auch Infobox gesagt. Das heißt Shownotes auf Podcasts.
Ja,
so.
Ja, vielleicht, genau. Da geht es ja um eben queere Identitäten und wir haben auch, wo wir schon beim Jetzt-Talk sind, heißt TikTok, ist ja auch ein Jetzt. Wir haben eine Nachricht letztens bekommen von einer Person, die gesagt hat, ich feiere euren Podcast sehr und finde es super interessant und zugleich entspannt, euch zuzuhören. Und ein Thema, was mich sehr interessieren würde und euch vielleicht auch, was denkt ihr über die Meinung der russischen Gesellschaft zur LGBTQ+-Community? Würde mich sehr interessieren, was ihr dazu zu sagen habt, da ich selber lesbisch bin und meine Eltern Spätaussiedler und meine Familie und ich bis heute noch einige Differenzen haben bezüglich meiner Sexualität. Also das Thema ist super wichtig und da haben wir auch schon eine Folge dazu gemacht. Da sprechen wir über queer und russisch sein oder russlanddeutsch, was das genau bedeutet mit Anton. Könnt ihr euch sehr gerne nochmal anhören, falls euch das interessiert.
Ja, genau. Und dieser Artikel, den wir da verlinken, der spielt da auch, glaube ich, ganz gut mit rein. Aber ja, auf jeden Fall, ne? Und man kann das ja sowohl quasi vor der Kamera beobachten, so diese Repräsentation, was aber ja auch wichtig ist, ist, was hinter der Kamera passiert, weil das beeinflusst ja das, was vor der Kamera passiert. Also ich weiß nicht, ob ihr jetzt alle mitgekommen seid, aber je mehr Menschen hinter der Kamera arbeiten, die unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, desto unterschiedlicher wird wahrscheinlich das, was auch vor der Kamera passiert, weil man dann ja so mitarbeitet, ne? So. Es gab nämlich ein Video, das sehr mal wieder polarisiert hat, von einem YouTube-Kanal, das ist ja auch von Funk. Funk ist ja auch öffentlich-rechtlich, wir sind ja auch öffentlich-rechtlich, aber nicht bei Funk, sondern bei Das Ding, wie ihr wisst. Genau, und diese Doku, die heißt Diversität nur fürs, ich glaube, Schaufenster, wie wichtig ist ARD und Funk das wirklich, das alles, ne? Und ja, dieser Beitrag ist, glaube ich, nicht so ganz perfekt. Und es ist auch einfach wahnsinnig schwer, dieses Thema zu beleuchten und auch sich ganz genau anzuschauen, weil es gibt halt keine so Zahlen. Also es wird nicht erfasst, wie viele Menschen bei der ARD oder wo auch immer arbeiten, die in irgendeiner Form divers sind. Also ne, wir haben ja vorhin gesagt, was das alles so beinhaltet.
Genau.
Weil man kommt in so ein Dilemma. Du willst auf der einen Seite nicht darauf reduziert werden, dass du einen Migrationshintergrund hast. Auf der anderen Seite könnte es helfen, das zu erfassen, das sagen sie zumindest auch in diesem Beitrag, weil das anscheinend auch in anderen Redaktionen dazu beigetragen hat, dass sich das verbessert. Also wenn du weißt, ey, bei uns arbeiten nicht so viele Menschen, die in irgendeiner Form, weiß ich nicht, eine Behinderung haben oder eine andere Religion als christlich oder die nicht weiß sind oder so, dann ändert sich da halt auch nichts, wenn man das nicht weiß. Und ich habe es leider so ein bisschen erwartet, dass solche Themen polarisieren. Hab da in die Kommentare trotzdem geschaut. Und ja, da waren sehr viele Menschen sehr wütend. Ja. Also ganz viele Menschen haben da kommentiert. Ganz oben wurde das angezeigt. Die Menschen haben auch ganz viele Likes bekommen, diese Kommentare, wo die sagen, ah, es geht doch eher um die Qualifikation und nicht um den Migrationshintergrund oder so. Geht gar nicht. Ihr wollt, dass Diversität normal ist, aber ihr macht es total zum Thema und bah und keine Ahnung.
Vor allem auch ein Kommentar. Wie soll Integration und gesellschaftlicher Zusammenhalt funktionieren, wenn wir uns nur voneinander abgrenzen und sich Parallelgesellschaften bilden?
Ja, das ist so. Ich habe mir diese Kommentare durchgelesen und ich fand das so traurig irgendwie, weil diese ganzen Menschen konnten nicht so ganz nachfühlen und woher denn auch. Sie haben diese Erfahrungen nie machen müssen.
Eben.
Aber die können nicht ganz verstehen oder wollen oder können nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung, dass nicht jeder die gleichen Chancen hat, so da an solche Positionen reinzukommen und dass es manche Leute einfacher haben und andere nicht. Ich habe ja jetzt auch ein Video gemacht für den YouTube-Kanal Brust raus, für den ich ja auch arbeite und da habe ich über so Vitamin B geredet und Nepo-Babys, sogenannte, das sind so Leute von reichen, bekannten Eltern, die einfach nur wegen ihrer Eltern in Positionen sind, in denen sie sind. Und ich hatte so einen Teil, wo ich ganz kurz gerantet habe, wie schwer es für mich war, in den Medien Fuß zu fassen, weil ich so dachte, ey, alle reden von Vitamin B, ich habe kein Vitamin B, was soll ich tun so? Weil ich habe dann auch gesagt, so viele Praktika sind irgendwie unbezahlt. Ich hatte voll Glück, weil ich welche hatte, die bezahlt waren. Und ich habe danach erst erfahren, dass das nicht die Regel war. Sonst hätte ich mir das gar nicht leisten können, wenn ich zufälligerweise woanders gelebt hätte, wo ein Praktikum unbezahlt gewesen wäre. No chance.
Unbezahlte Praktika kenne ich sehr gut.
Genau, ja. Und ich habe immer wieder versucht zu gucken, so ich will mich wo bewerben, aber nirgendwo waren Ansprechpersonen angegeben. Du musstest jemanden kennen, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Ja. So. Und die Menschen, die jemanden kannten, die mussten nicht so krass dafür arbeiten wie Menschen, die niemanden kannten. Das ist einfach so, das kann dir jeder Mensch bestätigen, der quasi das auch in irgendeiner Form durchgemacht hat. Und ich habe da so diesen kleinen Ausschnitt, wo ich so gerettet habe. Ich habe das gepostet, auch auf TikTok, auf Instagram. Auf Instagram, wo auch ganz viele Menschen irgendwie ähnliche Backgrounds haben, vielleicht auch wie wir, wie ich, wie ne auch andere, auch POCs, whatever. Die haben alle dann so gesagt, ja, mein Gott, kenne ich, fühle ich, krass und so, oh mein Gott und so weiter. Und auf TikTok, wo es halt ganz vielen Leuten ausgespielt wurde, die nichts damit zu tun haben, die waren auch eher so, verstehe ich nicht, stell dich nicht so an und du, nicht nur du musst hart arbeiten und so. Und du weißt ja, ich habe ja so ein bisschen Imposter-Syndrom, dass ich ja immer so ein bisschen dann anfange zu zweifeln. Dann denke ich mir, was ist, wenn das wirklich so ist, dass eigentlich alle hart arbeiten und ich einfach nur denke, so. Also kurz
natürlich arbeiten alle hart, aber darum geht's ja nicht.
Darum geht's ja nicht. Genau. Ich habe dann auch noch mal so, nee, Moment, ich lasse
genau.
das jetzt nicht.
Warum sollten wir immer wieder und immer wieder über diese Missstände sprechen, wenn das gar kein Problem wäre? Also ich glaube, genau. Unser Ziel ist es doch irgendwo Gerechtigkeit, Fairness, weiß ich nicht, Toleranz zu schaffen und wir können nicht einfach alle Probleme ausblenden und so tun, als wären sie nicht da. Deswegen sprechen wir ja auch immer wieder drüber. Und Leute, die da so drunter kommentieren, da habe ich einfach immer das Gefühl, dass Menschen, die eben nicht der Mehrheitsgesellschaft entsprechen, dass die ihnen irgendwas vom Kuchen wegnehmen würden. Also, dass sie Angst haben,
genau,
dass
also so wirkt
die ihnen was
so ein
wegnehmen.
Bisschen.
Dabei ist es ja das Gegenteil, weil Diversität führt ja dazu, dass zum Beispiel Unternehmen ja. erfolgreich werden, ne? Dass alle Leute davon profitieren. Also das ist ja, man muss ein bisschen weiterdenken.
By the way, im öffentlich-rechtlichen, ne, in einem Rundfunkstaatsvertrag steht es sogar festgeschrieben, dass die Öffentlich-Rechtlichen eine Pflicht haben, die Vielfalt der Gesellschaft abzubilden und zu erreichen. Und das tun sie halt aktuell, auch wenn man denkt, dass es jetzt vielleicht besser geworden ist, und dazu kommen wir gleich nochmal, nicht so wirklich. Zumindest gibt es Andeutungen, dass das der Fall sein könnte. Wir haben nämlich dann, ich habe mich so ein bisschen auf die Suche gemacht, wir haben uns auf die Suche gemacht, um zu gucken, ey, kann man sich das eigentlich so ein bisschen, gibt es Zahlen dazu? Mhm. Kann man gucken, wie viele Menschen wo im Fernsehen, in Serien und so weiter abgebildet werden? Und es gibt tatsächlich so, es ist ein bisschen schwer, das zu erfassen, weil, wie gesagt, du willst nicht auf bestimmte diverse Merkmale abfragen. Auf der anderen Seite kann man nur schwer sagen, welche Menschen zum Beispiel dann arbeiten in den Medien, die sowas in sich vereinen. So. Aber es gibt so ein, zwei Erhebungen, Studien, Untersuchungen zu dem Thema. Zum Beispiel aus dem Jahr 2021 von der Universität Rostock eine Studie zum Thema Sichtbarkeit und Vielfalt, Diversität im deutschen Fernsehen und Kino. Die haben sich das genauer angeschaut. Also es geht hier auch um Migrationshintergrund, ethnische Herkunft, sexuelle Identität, Behinderung und die Frage, spiegelt das Fernsehen die Bevölkerung wider? Weil man sagt ja immer so schön, Deutschland ist ein Einwanderungsland.
Mhm.
Und genau, deswegen ist so die Frage, spiegelt das, was wir sehen, eigentlich das wider, wo wir leben? Das ist eigentlich das, worauf es hinausgeht.
Schwierig.
Und dafür haben sie wohl, genau, zwei Wochen lang haben sie verschiedene Sender, deutsche Filme angeschaut, sowohl echte als auch fiktive Menschen angeschaut. Und herauskam, ne, Frauen sind unterrepräsentiert, zumindest waren sie das 2021 noch. Männer sind häufiger zu sehen, obwohl wir wissen, 50-50 ist ja eigentlich, beziehungsweise Frauen sogar ein bisschen mehr als Männer, mhm. gibt es so in der deutschen Bevölkerung. Auch was du vorhin gesagt hast, ne, wenn man so wichtige Menschen, Experten fragt, ja. dann sind es auch oft Männer wohl und nicht Frauen. Selbst in Berufsfeldern, in denen normalerweise mehr Frauen arbeiten.
Ja, ja, genau. Ja, und was ich super krass fand, ist, dass zum Beispiel auch Frauen vor allem in der Sparte non-fiktionale Unterhaltung ultra unterrepräsentiert sind. Zum Beispiel dazu zählen Quiz- und Unterhaltungsshows, Comedy, Kochshows, so geskriptete Doku-Soaps und so weiter. Da waren Frauen so krass unterrepräsentiert. Oder sind Männer, also da waren so Balken abgebildet, Männer blau, mhm. Frauen rot und diese rote Farbe war ganz unten und blau war einfach richtig weit hoch. Und da hast du einfach diesen Unterschied gesehen. Und irgendwie kann das doch nicht sein.
Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber stimmt, jede Person, die ich als, wenn ich so über einen Quizmaster
vor allem
nachdenke,
Comedy.
Jemand, der,
ja,
ja, also Comedy, gut, da kennt man mittlerweile, oder ich kenne zumindest schon ein paar coole Comedians, würde ich sagen, ein paar Frauen, aber so Quizshows habe ich eigentlich noch nie eine Frau, glaube ich, moderieren sehen.
Ja, und sehr oft
zumindest
einfach,
nicht bewusst.
Ja. Ah, voll, ja.
Aber schon irgendwie krass, ne? Und ja, dann muss man noch überlegen, zum Beispiel, was steht da noch? Bei fiktionalen TV-Produktionen sind nur 2% der Hauptfiguren homosexuell oder bisexuell, also erkennbar zumindest. Menschen mit Migrationshintergrund nur 11%, People of Color nur 5% mhm. in den TV-Programmen, also mega unterrepräsentiert im Vergleich zur Wirklichkeit. Und Menschen mit Behinderung sogar noch krasser, 0,4%. Also ja, grob kann man sagen, alle unterrepräsentiert im deutschen Fernsehen so.
Ja.
Aber wir sollten vielleicht nicht alles schlecht reden, weil es gibt ja schon, würde ich sagen, in letzter Zeit sehr viele Programme, Kanäle, Menschen, Leute, Redaktionen, die sich sehr darum bemühen, da mehr zu erzählen, mehr Leute abzubilden, mehr Geschichten zu zeigen und so. Und ich meine, ja, vielleicht kann man ja so ein kurzes Shoutout unserer Kanäle, die wir vielleicht ab und zu mal hören oder so oder sehen oder abonniert haben, an dieser Stelle droppen, oder? Was sagst du?
Ja, auf jeden Fall müssen wir. Also, weil die bringen natürlich uns alle weiter, glaube ich, wenn wir uns das anschauen. Zum Beispiel haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Five Souls, eine SWR, auch YouTube-Produktion mit drei verschiedenen Moderatorinnen mit Migrationsgeschichte. Unter anderem dabei Thelma Boerbeng, die habe ich mal interviewt für SWR. Zwei und die hat gesagt, dass wohl die dritte Staffel von Five Souls bald rauskommen sollte. Wissen wir jetzt nicht, aber anscheinend ist es. Die quatschen auch über einfach wirklich super coole, witzige, popkulturelle Themen, aber es geht auch um Sexualität
und, mag ich auch.
Und ja. Um einfach Beziehungen und so weiter aus einer ganz bestimmten Perspektive, aus ihrer Perspektive. Und die laden da auch super vielfältige eben Menschen ein. Oder ich lese zum Beispiel gerade auch ein Buch von Pina Atalay, von der Nachrichtensprecherin, die ihr vielleicht auch mal hier und da mal im Fernsehen gesehen habt. Die ist jetzt bei RTL und die hat ein Buch geschrieben, das heißt Schwimmen muss man selbst, wie ich als Arbeiterkind den Weg ins deutsche Fernsehen fand. Auf jeden Fall voll spannend.
Es gibt noch vom SWR den Instagram-Kanal Naber. Da geht es auch um junge Frauen mit Migrationshintergrund und auch ganz viel so Aktuelles und so. Das finde ich auch cool. Alter, sowas hätte ich in der Jugend irgendwie gerne in meinen Instagram-Social-Media-Feeds gehabt. So. Also ich freue mich schon, dass es da auf jeden Fall sehr viel mehr gibt als damals, als ich jung war. Man muss es nur wissen. Und Russisch Raclette, Shoutout auch, weil das ist auch ein sehr cooler Instagram-Kanal. Da sehe ich endlich mal Essen, was ich zum Beispiel auch von zu Hause kenne. Mega cool auch immer in den Captions eingeordnet, woher das kommt und so. Super schön gefilmt. Oh, das schaut lecker aus immer. Also auch super, super cool.
Aber was wir halt trotzdem an dieser Stelle sagen müssen, ist, dass wir hier in Deutschland das aus einer sehr, ich sag mal, auch privilegierten Sicht darüber sprechen können. Weil wir können darüber sprechen. Wir können auch mit unseren, vielleicht mit deutschen Eltern darüber sprechen oder generell mit Erwachsenen, die verstehen, was Diversität bedeutet. Wir haben gerade schon gesagt, es gibt in Russland zum Beispiel auch dieses Wort, was Diversität ja auch benennt, und zwar Raznobrasie. Ich glaube, dieses Wort benutzt da fast kein Mensch, weil das nämlich leider in sehr vielen Familien überhaupt gar kein Thema ist. Und noch viel schlimmer, es wird ja von der Politik aus propagandiert, dass Diversität was Schlechtes ist. Zum Beispiel Sexualität oder zum Beispiel Geschlechterverteilung. Mann ist ein Mann, er muss stark sein, er muss Geld nach Hause bringen. Die Frau muss hübsch sein und zu Hause am besten kochen und für den Mann immer da sein. Sowas wird dir vermittelt in einer russischen Familie. Dann zum Beispiel als homosexuelle Person hast du wahrscheinlich einfach überhaupt gar keine Möglichkeit, dich zu outen in deiner Familie. Haben wir ja auch schon mit Anton drüber gesprochen, dass.
Und ich glaube, wir kennen das auch, ne? Aus unseren, ich sag mal, engsten Bekanntenkreisen, was da manchmal für Worte, für Sätze fallen, was wir schon, oder ich weiß, wir schon öfter auch darüber privat geredet haben, was wir schon miteinander geredet haben, was wir uns manchmal anhören und wie wir da versuchen, dagegen zu halten, ne? Das ist schon krass. Also, das weiß nicht, ich weiß nicht, ob das so, ob das so den Leuten klar ist, dass wir da manchmal, oder ob das überall so ist.
Es fallen einfach teilweise so Sprüche, du weißt einfach nicht, was du dazu sagen sollst.
Einfach, ja.
Es ist unglaublich.
Richtig homophob, würde ich fast schon sagen. Manchmal auch rassistische Sachen, die man da hört. Wie viele Diskussionen ich schon hatte mit russisch sprechenden Menschen, mit Älteren, muss man dazu sagen, über zum Beispiel hier die ganze Black Lives Matter Bewegung. Und ich habe auch vor kurzem mit jemand anderem gesprochen, der gesagt hat, ähnlich. Da sind Gespräche, die sind als Drama geendet abends so. Deswegen ja, und das ist sehr anstrengend. Und ich denke mir so, wenn das selbst, sag ich mal, mich oder auch die andere Person, mit der ich darüber geredet habe, uns so krass mitnimmt und wir sind vielleicht auch Leute, die, keine Ahnung, mit Fakten argumentieren oder auch vielleicht auch stark sind oder wie soll das anderen Menschen gehen, die da vielleicht noch sehr viel, ich sag mal, betroffener sind oder noch sehr viel sensibler damit umgehen. Es ist sehr, sehr schwer, da mit Menschen zu argumentieren, die so eine krasse, krasse Meinung haben, so, die sie halt zumindest Jahre, Jahrzehnte eingetrichtert bekommen haben, so
und
ein bisschen.
Zum Beispiel in Russland jetzt aktuell wird es ja wirklich von Monat zu Monat schlimmer. Es kommen immer wieder neue Gesetze und Deswegen, we feel you, Leute, wenn ihr da irgendwie Struggle habt, auch mit euren Eltern, wenn ihr immer wieder diskutieren müsst, wenn ihr am Tisch sitzt und euren Kopf schüttelt und denkt euch so, Alter, soll ich jetzt meine Nerven lieber sparen? Also soll ich lieber, oder soll ich lieber nichts sagen oder soll ich jetzt anfangen, wirklich zu debattieren, diskutieren? Das ist natürlich jedem selbst überlassen, aber wir wissen auf jeden Fall, wie hart das manchmal sein kann.
Es ist nicht so einfach. Genau, und deswegen ist auch das, was wir hier machen, irgendwie, wenn man das so im Kontrast sieht, wenn wir über Repräsentation in den Medien reden, im Vergleich zu dem, womit wir dann manchmal so mit Menschen aus Russland oder so konfrontiert werden, ganz andere Welt irgendwie, ne?
Auch in diesem Buch übrigens, Pina Atalay, sorry, dass ich jetzt nochmal nerve, aber da hat irgendein Experte gesagt, in 20 Jahren werden wir eben diesen Migrationshintergrund, den die Menschen haben, sehen in sehr vielen Bereichen, also in allen Bereichen des Lebens, also des Alltags, im Job, überall. Jetzt gerade sind wir auf dem Weg, um uns dran zu gewöhnen, so, weil die Menschen, die wir jetzt in diesen Kommentaren zum Beispiel gehört haben, die können sich noch nicht dran gewöhnen oder die haben ein Problem damit, aber in 20 Jahren wird das normal sein, sagt der, prognostiziert
er. Ich hoffe sehr, dass man dann solche wütenden Kommentare vielleicht nicht mehr lesen soll. Ich hoffe auch, dass wir keine wütenden Kommentare wegen dieser Folge bekommen.
Ich hoffe auch.
Apropos Kommentare, Diversität und so. Wir haben eine Nachricht bekommen zu der letzten Folge zum Thema Glauben. Das ist auch ein wichtiger Punkt gewesen, was Diversität angeht. Also das ist in Russland zum Beispiel ja nicht nur, wir haben ja schon gesagt, ne, da sind ja quasi nicht alle christlich-orthodoxen Russen und Russinnen quasi in dem Land. Wir haben gesagt, glaube ich, 75% laut einer Quelle, die man auch nicht zu 100% nehmen kann. Aber es gibt natürlich auch ganz andere. Da gibt es natürlich auch zum Beispiel muslimische Menschen oder Menschen, die dem jüdischen Glauben angehören oder so, über die wir natürlich auch nochmal reden wollen mit beispielsweise Menschen, die da mehr Berührungspunkte haben. Also auch da, wenn ihr euch da berufen dazu fühlt oder auch da Tipps, Kanäle und so, schickt uns das alles. Wir schauen uns das an. Wir machen da eine Folge zu.
Machen wir, auf jeden Fall.
Machen wir.
So.
Ja, und jetzt gehen wir mal zum Aberglauben über und machen mal hier das Ende. Und es ist ganz witzig, weil es passt ein bisschen dazu. Ich habe nämlich eine Nachricht von der Sarah bekommen, die mich sehr gefreut hat. Sie hat nämlich gesagt, ich liebe euren Podcast. Und dann, apropos Diversity, sie sagt, ich selber bin Italienerin, aber seit ich denken kann, interessiert mich die russische Kultur und überhaupt interessiere ich mich nicht so sehr für die italienische. Ich hatte auch seit dem Kindergarten nur russische Freunde und Partner und ich weiß nicht warum, aber irgendwas zieht mich da an. Ich versuche momentan mit meinem Freund Russisch zu lernen.
Cool.
Und selbst meine Mutter meinte zu mir, ich sei in der falschen Nationalität geboren. Durch euch lerne ich mega viel. Es ist toll, euch zuzuhören. Danke, dass ihr es macht. Und sie hat natürlich einen Aberglauben der Woche mitgeschickt. Die Oma von meinem Freund sagt immer, wenn viele Leute meinen Sohn gesehen haben, die fremd sind, soll ich ihm das Gesicht waschen und mit dem T-Shirt, was ich anhatte, abtrocknen, um böse Augen, Gedanken und so weiter wegzuwaschen.
Hä, nochmal was? Was muss sie mal? Sorry, das habe ich jetzt irgendwie... Die Reihenfolge.
Das ist nicht so schwer.
Die Reihenfolge. Wie hat es angefangen?
Also... Wenn viele Leute meinen Sohn gesehen haben, die fremd sind, soll ich ihm das Gesicht waschen, mit dem T-Shirt, was ich anhatte, abtrocknen, um böse Augen, Gedanken und so weiter wegzumachen.
Die Frage ist, nur, auch wenn der wenn Sohn 30 ist?
Geil sieht. Stell vor. So nimmst du dein T-Shirt. Also ich kannst du das nicht? Also ich kenne das schon, dass man dieses, ich glaube, das von meiner Mama auch mal gehört. Schon,
aber es hat sich so angehört, als wäre der Sohn wirklich so 18 oder so. Man nimmt trotzdem immer ein Tuch und wischt über die Augen.
Stell dir vor, so ein 20-jähriger Typ und du nimmst so dein T-Shirt und trocknest ihm so sein Gesicht ab. Also diese Ergänzung mit dem T-Shirt war auch neu für mich.
Okay, ja, das habe ich schon mal gehört. Er ist gleich jetzt, ach, das ist, das kennen wir.
Aber warum mit dem T-Shirt?
Naja, vielleicht okay, ist es egal. Auch ein Tuch oder irgendwas, ein Stoff, mit dem
mit dem T-Shirt, was ich anhatte. Das scheint von Bedeutung zu sein, aus welchem
okay.
Grund auch immer.
Ich mache mir mal heute Abend Gedanken, was das bedeuten soll.
Ja, mach das mal. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für
Dankeschön.
Den Aberglauben. Danke euch allen, Leute, fürs Zuhören. Und ich würde sagen, ihr habt genug von uns gehört. Wir haben euch genug zugequatscht.
Ja.
Wir hören uns wie immer in 2 Wochen.
Ja.
Bis dann. Ciao.
Dabei. Пока.
Bewerten nicht vergessen.
Genau. Bitte
auf
bewerten.
Auf der Plattform
und
eurer
teilen.
Wahl. Danke.
Danke.
Пока. Спасибо. Dankeschön. Dabei. Tschüss.
Пока.
Спасибо.
Пока.